Wie viele Chancen gibt es beim Thema Immobilien in einer Welt im Wandel? Immobilien waren schon immer im Rahmen der strategischen Asset Allocation ein wichtiger Baustein. Ausufernde Staatsschulden und die zunehmende Angst vor Inflation rückt die Immobilie einmal mehr in den Fokus. Neben der Investition in ein reales Asset liefert die Immobilie eine konstante und nachhaltige Rendite bei geringer Volatilität. Alles Attribute, die für viele Investoren wichtige Kriterien darstellen, sei es als Einzelinvestment oder zur Abrundung der Portfolio-Gesamtstrategie. Unser Experte heute dazu im Studio, Klaus Thomas, Vorsitzender der Geschäftsleitung von BNP Paribas Real Estate Investment Management. Herzlich willkommen, Herr Thomas, bei uns im Studio.
Grüße, Herr Schmidt. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ihr Thema lautet Megatrends und Nachhaltigkeit, Wachstumstreiber des Immobilienmarktes der Zukunft. Ebenfalls im Studio Rüdiger Selzle, Gründer und Geschäftsführer von Fonds Consult Research, den ich herzlich hier im Studio begrüßen darf.
Hallo Michael.
Rüdiger, hiermit darf ich an dich übergeben. Ich freue mich auf einen interessanten und angeregten Austausch. Bitte sehr.
Herr Thomas, es ist jetzt fast ein Jahr vergangen seit unserer letzten Diskussionsrunde. Was hat sich denn in der Zwischenzeit an den Immobilienmärkten getan?
Ja, es hat sich auf der einen Seite hat sich sehr viel getan, natürlich, ja, wie für uns alle, nicht zuletzt Corona-bedingt. Auf der anderen Seite dann auch wieder nicht so viel verändert. Ja. Also wir haben natürlich gesehen, dass viele Bereiche, wie wir es damals ja auch schon erwartet haben, unter der Gesamtsituation leiden. Das merkt man in verschiedenen Sektoren unterschiedlich. Es gibt aber auch da gewisse Sektoren, die davon profitieren. Und was sich nicht geändert hat und was sich eigentlich weiter fortgesetzt hat, ist die Situation, dass wir nach wie vor in der Assetklasse Immobilie attraktive Renditen für die Anleger erzielen können. Also man liegt ja immer noch bei der Staatsanleihe bei einer Negativverzinsung und hier gibt es immer noch ein Spread von um die 300 Basispunkte, im Einzelfall vielleicht auch mehr, was einfach dann in einem Gesamtportfolio durchaus einen attraktiven Renditebeitrag leistet.
Ich muss aber trotzdem auf die Situation, auf die Rahmenbedingungen nochmals zurückkommen. Corona hat ja doch einen deutlichen Einfluss auf das Wirtschaftsleben und somit auch auf bestimmte Nutzungsarten. Mhm. Jetzt zum Thema Mietstundungen, Mietreduktionen, Mietausfälle. Können Sie da entsprechende Aussagen treffen? Welche Bereiche trifft es da besonders hart?
Natürlich. Also was jetzt keinen überraschen dürfte, ja, auch wenn wir hier von staatlicher Seite sehr viel Unterstützung in die Wirtschaft stecken. Natürlich sind Restaurants, die seit Wochen und Monaten geschlossen sind, betroffen. Denn nicht Lebensmitteleinzelhandel ist natürlich betroffen, der seit Wochen und Monaten geschlossen ist. In Hotels kann momentan nicht übernachtet werden, es sei denn, man hat einige wenige berufliche Gründe. Also es sind natürlich Sektoren, die da besonders hart getroffen werden. Es wird sehr viel getan von staatlicher Seite, um das möglichst abzufedern. Aber das wird eben an diesen Branchen nicht spurlos vorübergehen. Büro als Sektor, da gibt es natürlich die Diskussion. Ja, viele von uns arbeiten seit geraumer Zeit im Homeoffice. Jeder hat festgestellt, dass das am Anfang überraschend gut funktioniert. Da kommen wir vielleicht dann nochmal separat dazu, was das vielleicht heißen mag. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben Sektoren, wo klar ist, dass die langfristig als Trend schon da waren, aber wo jetzt eben auch die Krise nochmal so als Brennglas gewirkt hat, um auch diese Themen dann eher zu verstärken. Das sind dann eben Themen wie Logistik. Ja. Natürlich findet momentan auch noch mehr Onlinehandel statt, wo sie eben auch Logistik brauchen. Mhm. Wohnen ist natürlich ein resilientes Thema, wie es so schön heißt, weil gewohnt wird dann eben nicht zuletzt auch im Homeoffice. Ja. Und bestimmte Nischensektoren bilden sich jetzt eben auch noch schneller, stärker heraus, wie zum Beispiel Gesundheitsimmobilien, weil klar ist, dass da eben auch Langfristtrends in diese Richtung gehen, die sich nicht mehr ins Negative verkehren werden in der nächsten Zeit.
So die Vermietsituation jetzt, auch jetzt, wenn Mieträume neu vermietet werden, aus Ihren Erfahrungen, müssen Vermieter jetzt verstärkt in Incentives investieren oder verstärkt auch Investitionen in die Objekte vornehmen?
Also erstmal die Gesamtsituation ist so, wir hatten vor der Krise einen recht hohen Vermietungsstand und das gilt für uns als Haus, aber es gilt, glaube ich, im Wesentlichen auch für die Branche. Das heißt, wir haben jetzt keine Situation, wo man große Leerstände jetzt irgendwie händeringend füllen muss. Natürlich gibt es andererseits auch Mietverträge, die einfach regulär zum Beispiel auslaufen, wo es dann darum geht, wie geht man damit um? Vermietet man nach? Kann man mit dem bestehenden Mieter verlängern oder braucht man neuen Mieter? Da ist unsere Erfahrung, dass man abgesehen davon es durch die Krise also schlichtweg einfach länger dauert, ja, weil die Handlungsfähigkeit einfach etwas eingeschränkt ist. Man kann nicht so einfach besichtigen wie sonst. Die Verhandlungen ziehen sich dementsprechend länger hin, dass die Vermietungen aber trotzdem noch stattfinden oder weiterhin stattfinden. Und davon gehen wir jetzt auch für die nächste Zeit aus. was natürlich jeder ein bisschen erwartet und ist dann aber wieder von Branche und Nutzungsart zu Nutzungsart unterschiedlich, dass wir konjunkturell eben einen Abschwung erwarten müssen oder zum Teil ja natürlich auch schon haben durch die Corona-Situation bedingt. Und das würde ich dann eher unter zyklisches Verhalten abbuchen, wo es dann schon so ist, dass wir dann auch merken, dass in bestimmten Bereichen zum Beispiel etwas mehr Incentives beim Mieter geben müssen, am Anfang vielleicht die eine oder andere mietfreie Zeit etwas länger oder auch beim Mieterausbau Zuschüsse geben müssen, was sie vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren vielleicht in der Form noch nicht hätten machen müssen. Aber das sind jetzt keine dramatischen Entwicklungen, sondern das würde ich eher, sagen wir, einer zyklischen Bewegung zuschreiben, die sie sonst eben auch durch die konjunkturellen Entwicklungen auch haben.
Gerade Stichwort Zyklus und Nutzungsart Büro, Sie hatten es ja kurz erwähnt. Es geistert ja die Frage, ob die Büroflächennachfrage in den nächsten Jahren so um 20% nach unten geht. Ist das Ganze denn realistisch oder gibt es hier auch konkrete Entwicklungen, die man bereits ableiten kann?
Also das muss ich natürlich über die Zeit zeigen. Ja. Und ich glaube, was man ganz gut und was jeder für sich so ein bisschen persönlich, der im Büro arbeitet oder jetzt eben auch im Homeoffice ist, an sich festmachen kann, ist so, ich würde mal sagen, auch so ein Pendel oder ein Wechselbad der Gefühle. Ja. Am Anfang war, glaube ich, jeder erstmal positiv überrascht, wie gut es dann eigentlich doch technisch auch funktioniert, vom Homeoffice zu arbeiten. Und es war dann, sagen wir mal, so gefühlt oder im Frühsommer letzten Jahres, wo jeder gedacht hat, okay, jetzt machen wir nur noch alles vom Homeoffice aus, geht doch aus. Ja. Und man spart sich den Weg zur Arbeit und ist dann abends ein bisschen schneller beim See am Baden oder sowas. Ja. Dann hat man eben festgestellt, dass es auf Dauer durchaus sehr ermüdend ist. Ja. Und jetzt mal eine Feststellung bei uns aus dem Haus, was sehr gut funktioniert nach wie vor und auch weiterhin, sind im Prinzip eingespielte Routinetätigkeiten, die vorher schon da waren, die man dann eben ins Homeoffice überträgt und mit eingespielten Teams, wo sich die Leute eben von vorher auch schon kennen. Was die Situation deutlich schwieriger macht mit einer starken Homeoffice-Situation, sind Dinge wie Innovation, echte Problemlösung oder eben auch, wenn neue Mitarbeiter an Bord kommen, die einfach anzuborden, mit dem Unternehmen und den Kollegen vertraut zu machen. Das ist also ungleich schwieriger in so einer Situation, als wenn man es einfach im normalen Büroumfeld machen würde. Das heißt für uns, dass wir jetzt durchaus erwarten, dass die Büronutzung sich verändern wird vielleicht oder weiter verändern wird. Das war ja auch vorher schon eine Situation, die da war, oder ein Trend, der da war. Dass wir aber eigentlich jetzt recht optimistisch sind, was die Büroflächennachfrage als solches angeht, weil, glaube ich, mittlerweile jeder froh ist, wenn er endlich mal wieder ins Büro darf. Ja? Also jeder hat jetzt erstmal auch schlichtweg die Schnauze voll vom Homeoffice. Und es wird sich dann nach unserer Erwartung so irgendwie einpendeln, dass die Leute zukünftig vielleicht ein, zwei Tage im Homeoffice verbringen, aber dann die anderen Tage tatsächlich im Büro verbringen, auch gerne verbringen, die Zeit dort aber vielleicht auch anders nutzen als früher. Also mehr mit Kommunikation, mehr mit Austausch, mehr mit Gebrauch von Hilfsmitteln, die man vielleicht eben zu Hause nicht zur Verfügung hat, ja, wie zum Beispiel größere Drucker oder Kopiergeräte oder Scanner oder solche Themen oder eben Workshops in Räumen, die eben für sowas dann speziell konfiguriert sind. Ja. Also da sind wir eigentlich recht gute Dinge. Und vielleicht als letzter Aspekt noch, man stellt eben, was ich vorhin meinte, eben mit bestehenden und neuen Kollegen fest, man braucht auch als Firma einen Kulminationspunkt seiner Identität. Und das ist eben im Dienstleistungsbereich in der Regel das Büro. Das heißt, für die Firma wird es umso wichtiger, gerade eben im Kampf um neue Mitarbeiter, dass man auch dort attraktiv als Arbeitgeber ist, weil man eben auch Flächen hat, Büroflächen hat, wo man sich eindeutig identifizieren kann, wo man auch gerne hingeht und sich dort im Aufenthalt wohlfühlt.
Wobei dann Stichwort Lage ja doch wieder entscheiden wird, auch für die Nutzungsart Büro. Wahrscheinlich die Zentralen, die Core-Lagen werden vielleicht noch profitieren oder werden gleich bleiben. Die Peripherlagen werden wahrscheinlich leiden.
Das kommt dann ein bisschen auf den Standort und das Objekt an. Also wichtig und immer wichtiger, ja, jetzt mal Corona außen vor, ist natürlich zum Beispiel auch eine gute Verkehrs- und dann eben auch öffentliche Verkehrsanbindung. Ja. Also das ist auf alle Fälle ein Thema. Das kann aber auch an einem nicht super zentralen Standort der Fall sein. Also wenn Sie irgendwo an einem S-Bahn-Knotenpunkt sind zum Beispiel oder U-Bahn-Knotenpunkt, dann mag das ja durchaus auch eine gute Infrastruktur sein, auch wenn es jetzt nicht unmittelbar in der Innenstadt liegt. Wir haben für uns, das war so eine Fingerübung bei uns aus dem Research, auch so ein kleines Pandemie-Scoring entwickelt, wo eben auch solche Aspekte mit berücksichtigt werden. Und da ist es dann eben auch wichtig, wie gut komme ich dahin öffentlich, aber jetzt aus heutigen Gesichtspunkten eben auch wieder mit dem Individualverkehr und was habe ich zum Beispiel auch für Parkmöglichkeiten, was Sie an der Peripherie eher haben als unter Umständen in der Innenstadt.
Wie sieht denn so ein Büro der Zukunft eigentlich aus? Es wird sich ja doch, die Struktur der Büroflächennachfrage wird sich verändern. Bedeutet das größere Flächen, andere Aufteilungen? In welche Richtung läuft es?
Also auf alle Fälle eine andere Aufteilung. Also das, was man, wie gesagt, der Wandel, der war ja vorher schon da. Ja? Also so dieses klassische Großraumbüro, wo Sie, was ich, Dutzende von Schreibtischen in einem großen Raum nebeneinander haben und zur Auflockerung vielleicht mal irgend so einen Ficus dazwischen stehen haben. Mhm. Das war ja vorher schon nicht mehr richtig zeitgemäß. Mhm. Und der Bedarf, einfach einen Schreibtisch irgendwo in einem Raum mit vielen anderen Menschen zusammen zu haben, der wird eher weniger werden. Ja? Mhm. Und da ist eben Homeoffice eher was Positives, wo man sagt, okay, einen Vertrag zum Beispiel kann ich mir zu Hause unter Umständen konzentrierter durchlesen als in so einer Großraumsituation. Auf der anderen Seite, was Sie eben brauchen, was ich vorhin schon angedeutet habe, ist deutlich mehr Flächen, die sich für die Kommunikation untereinander anbieten. Ja, und da gibt es eben die verschiedensten Konstellationen. Sei es mal so ein schnelles Meeting, wo man eben am Stehtisch mal kurz zusammensteht, einen Kaffee trinkt und ein paar Dinge schnell bespricht. Ja. Mhm. Oder auch, wo man dann konkret Workshops macht, wo man dann auch das Equipment braucht mit entsprechenden Tafeln und Wänden und Mediaausstattung, die dann eben etwas aufwendiger sind. Aber wo man dann eben auch einen ruhigen Raum hat, wo man dann eben zu mehreren entsprechend die Themen bearbeiten kann.
Das ist alles unter dem Hauptthema Größe, Flexibilität in der Aufteilung und auch Mix zwischen Homeoffice, auch unter dem Stichwort Search for Talents, ja, dass man die Mitarbeiter auch in attraktive Büroräume bewegen kann dadurch, wenn sie in zentralen Lagen auch sind.
Aber ihnen auch die Flexibilität mehr noch als in der Vergangenheit bietet, ja, dass man eben sagt, okay, also letzten Endes ist es dir, lieber Mitarbeiter, überlassen, wie du am besten arbeitest und dich am besten hier einbringst. Wir können dir den ganzen Blumenstrauß bieten, angefangen vom Homeoffice, ja, wenn du sagst, hier, da hast Themen, die du lieber mal daheim oder wie auch immer bearbeiten möchtest, bis hin zu einer sehr funktionellen und angenehmen und hochwertigen Büroausstattung. Stichwort, was Sie vorhin auch gefragt haben, hat das Einfluss auf den Flächenverbrauch? Eigentlich nicht. Ja. Also auch wenn Sie umkonfigurieren, also ich sage jetzt mal so einen Großraum, der vorher Büro Schreibtische waren, also ein Schreibtisch am anderen waren. Ja? Und wenn Sie sagen, okay, da baue ich jetzt einen Besprechungsraum hier und eine ruhige Arbeitszone dort und einen Gruppenraum da drüben. Erstaunlicherweise ist, wenn Sie das ummodeln, der Flächenbedarf pro Mitarbeiter ändert sich nicht so sehr. Also das ist wirklich marginal, weil Sie haben so, typischerweise haben wir früher mal so gehabt, so 20 Quadratmeter pro Mitarbeiter über alles, also mit Fluren und Funktionsflächen und sowas. Also dieser Schlüssel, der wird da nicht deutlich anders. Also Sie brauchen deswegen jetzt nicht auf einmal die Hälfte der Fläche nur, weil Sie einfach mehr Platz brauchen, Sie brauchen mehr Verkehrswege und solche Themen.
Okay. Genau. Gut, das war Thema Büro. Jetzt wechseln wir doch mal auch zu Ihrem eigenen Produkt, zu dem Maxstone.
Sehr gerne.
Sie sind in einer eigentlich sehr schwierigen Marktphase gestartet und haben sich dann gleich noch in die Nutzungsart hinein bewegt, die besonders betroffen ist von Corona. Was waren die Hintergründe?
Ja, also ganz konkret, wir haben sehenden Auges, ja, weil es eben auch schon in der Corona-Krise war, als erstes Objekt ein Hotel gekauft, das wir natürlich vorher schon uns angesehen hatten, vorher schon gut fanden. Dann uns aber, als die Krise oder der erste Lockdown eben kam im Frühjahr letzten Jahres, nochmal ganz bewusst die Fragestellung gehabt, ist es jetzt tatsächlich in der Zeit das Richtige? Ja? Und kamen natürlich zu dem Schluss, sonst hätten wir es jetzt nicht gekauft, dass es so ist, weil es tatsächlich unter der Überschrift antizyklisches Investment läuft aus unserer Sicht. Also zum einen für den Hotelsektor, der ist natürlich im Moment betroffen, aber anders als der stationäre Nicht-Lebensmittel-Einzelhandel sind wir fest davon überzeugt, dass die Hotelnutzung auch wieder zurückkommt in absehbarer Zeit. Und das wird vielleicht 2 Jahre dauern, vielleicht dauert es 2,5, 3 Jahre. Aber langfristig wird das Thema Hotel weiter sich gut entwickeln. Ja, also das glauben wir schon, dass diese Themen zurückkommen, sind wir fest davon überzeugt. Und dann haben wir eben in der Situation jetzt ein Produkt gekauft, wo wir zum einen aufgrund von Corona auch noch ein bisschen nachverhandeln konnten, aber auch zugunsten des Mieters, der drin ist. Wir haben zum Beispiel die Miete bewusst ein Stück weit reduziert, haben analog eben auch den Kaufpreis dadurch anpassen können. Wir haben Vertragsklauseln drin, wo erstmal aufgrund von Corona keine Mietnachlässe, Mietstundungen etc. notwendig sind, haben aber auch eine Bonität dahinter, die eben jetzt, und das haben wir jetzt gesehen, bislang und auch auf Sicht oder bis auf Weiteres, gehen wir davon aus, dass das eben alles gut bedient wird. Der Betreiber nutzt momentan die Zeit, der hat jetzt auch geschlossen, macht aber da Renovierungsmaßnahmen, ertüchtigt das Objekt auch weiter unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zum Beispiel, um dann jetzt im Frühsommer wieder öffnen zu können und entsprechend da noch attraktiver dazustehen.
Sie mussten aber in dieser Zeit jetzt keine Mietreduktionen erleiden?
Nein, also wir bekommen nach wie vor die vereinbarte Miete, ja, haben auch aufgrund der Corona-Situation noch etwas mehr Mietsicherheiten reinverhandelt, als sie es eben normalerweise gehabt hätten. Also insofern läuft das alles. Wir haben da auch einen langfristigen Mietvertrag mit, wie gesagt, einem sehr erfahrenen Betreiber, wo wir eben davon ausgehen, dass dieses Investment, wenn es so läuft, wie es laufen soll, und davon gehen wir aus, eben sehr guten Beitrag in dieses Portfolio bringt und ein sehr gutes Startinvestment deswegen ist. Und wir haben auch zusätzlich nochmal überlegt, okay, was wäre, wenn, ja, also wenn jetzt alle Stricke reißen, dann haben wir immer noch ein Haus in München gekauft, zum sehr günstigen Quadratmeterpreis, das auch einen sehr hohen Grad an Drittverwendungsfähigkeiten hat. Ja, also Hotel geht natürlich immer beim Hotel, aber das könnten auch Mikroapartments sein oder es könnten theoretisch sogar Büroflächen sein, weil die Konfiguration des Gebäudes als solches das zulassen würde.
Okay, gut. Die erste Nutzungsart Hotel. Thema auch jetzt im Zusammenhang mit dem Maxdome sind ja Megatrends. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Hotel ja ein Megatrend für Sie ist. Welche weitere Megatrends definieren Sie denn noch?
Also wir haben im Wesentlichen drei Megatrends in dem Fonds als Leitmotive. Das, worauf das Hotel eben einzahlt, ist der Megatrend Wandel der Lebensstile. Also wie ich gesagt habe, momentan sitzen wir alle gezwungenermaßen irgendwo zu Hause fest. Aber das, was sich in der Vergangenheit oder vor der Krise abgezeichnet hat, dass die Leute flexibler arbeiten, aber auch leben, das ist was, was sich dann sicherlich deutlich im Hotelsektor eben dann widerspiegelt und weiter widerspiegeln wird. Anderer Trend ist dann eben auch die demografische Entwicklung, also auch konkret die Alterung der Bevölkerung. Das würden wir dann, wenn wir dann entsprechend zu den Objekten kommen, adressieren durch altengerechtes Wohnen zum Beispiel, durch Wohnen allgemein, aber eben auch altengerechtes Wohnen speziell oder auch Immobilien aus dem Gesundheitssektor. Und dann haben wir natürlich als dritten großen Megatrend noch die Digitalisierung, der im Prinzip über alle Sektoren so ein bisschen eben mit reinspielt, wo man eben sieht, auf der einen Seite wäre Logistik, also Stichwort Onlinehandel, ist ja auch ein Digitalisierungsaspekt, Logistiknutzungsart, die da gut reinpasst. Bei den Büroflächen, dass eben die Flächen als solche sich gut für solche Nutzungen eignen, beziehungsweise entsprechende Ausrüstung haben und so weiter. Ja.
Thema Digitalisierung, gibt es dann andere Nutzungsarten? Ich denke jetzt mal an diese Funktürme, die jetzt ja auch verkauft werden, oder Data Centers. Wäre das eine mögliche Nutzungsart für Sie?
Also das haben wir eigentlich nicht. Also wir möchten schon sehr breit diversifiziert sein. Also wie gesagt, der Fonds, der Maxdome ist als Basisinvestment gedacht für Anleger, wo man praktisch mit einer Allokation im Prinzip den Immobilienbereich komplett abdecken kann, wenn man das möchte. Insofern haben wir jetzt erstmal 6 Nutzungsarten drin. Also Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel, Wohnen und Gesundheitsimmobilien. Damit sind wir schon recht gut dabei. Die Funkmasten, auf die Sie gerade angesprochen haben, oder auch andere Geschichten, Data Center, das sind für uns eher Themen aus dem Bereich Infrastruktur. Ja, also das können sehr interessante Investments sein, aber sind für uns eben nicht Thema Immobilie. Und deswegen nicht dabei.
Gut, welche konkreten Objekte stehen denn jetzt auf der Kaufliste? Also haben Sie eine Pipeline, die sehr groß ist oder eher schwierig in der jetzigen Zeit?
Die Pipeline ist nicht das Thema. Also wir sind insgesamt als Haus permanent in den Märkten unterwegs. Wir haben allein letztes Jahr wieder, also in 2020 wohlgemerkt, ein Transaktionsvolumen von deutlich über 3 Milliarden europaweit umgesetzt. Also die Objekte zu finden, oder wir sehen da auch die Objekte laufen, die im Markt sind. Wir haben bei dem Fonds jetzt erstmal das Thema, dass wir weitere Mittel einsammeln müssen und wollen, um eben das nächste Objekt zu kaufen. Das nächste Objekt, also das Einzige, was bis jetzt klar ist, ist, es wird natürlich jetzt erstmal kein Hotel sein, also nicht, weil wir ein Hotel nicht gut finden, sondern weil diese Nutzungsart jetzt erstmal mit dem Bolt Hotel, das wir da drin haben, besetzt ist. Und weil es eben jetzt in Deutschland ist und es ist ein europäisch auch diversifizierter Fonds oder eigentlich international diversifizierter Fonds, wird es dann eben nicht in Deutschland sein. Ja, das sind so die zwei Eckkriterien, aber ansonsten sind wir da sehr offen und sehen da auch die ganze Bandbreite. Wir könnten uns gut vorstellen, Logistik zum Beispiel, weil es eben auf der Renditeseite nach wie vor attraktiv ist, auch wenn die Renditen da zurückgekommen sind. Das könnte theoretisch auch ein Wohnobjekt sein, in Frankreich meinetwegen. Und ein Markt, den wir eigentlich jetzt auch, nochmal Stichwort antizyklisch, sehr genau beobachten, wir sind da auch präsent, ist zum Beispiel Großbritannien, die unter dem Doppelthema Corona und Brexit sehr gelitten haben und immer noch leiden und wir, je nach Objekt, aber den Eindruck haben, dass da vielleicht auch eine Preiskorrektur stattgefunden hat, die etwas über das hinausgeht, was eigentlich notwendig oder erklärbar
ist. Das heißt, Sie könnten Chancen im Rahmen von Transaktionen eher nutzen in England als auf Kontinentaleuropa?
Das muss man sehen. Das kommt immer aus Einzelobjekten an, aber Großbritannien ist da ein Markt, der da auf alle Fälle mit dabei sein sollte. Und eben so ein Fonds ist ja auf die lange Sicht ausgerichtet. Das könnte jetzt zum Beispiel ein Einstiegszeitpunkt sein, der da ganz interessant ist. Aber wir sehen auch interessante Gebäude in Frankreich, in Norditalien, in Holland. Also das geht durch ganz Europa durch.
Welche Zielrenditen peilen Sie denn an mit dem Maxdome?
Wir peilen an, generell bei den Publikumsfonds, eben beim Maxdome, sagen wir, Größenordnung 2-3%. Davon eben aus heutiger Sicht eben mindestens 2% der Rendite, die sich eben aus dem Thema Mieten, sprich laufender Ertrag, speisen. Und natürlich dann aufgrund der Megatrends auch langfristig eine entsprechende Wertentwicklung. Also insofern sind wir mit unseren 2-3% ganz gut dabei. Im ersten Jahr, in den ersten 12 Monaten, konnten wir jetzt über 2,5% auch darstellen. Mhm. Und wie gesagt, wenn wir die nächsten Objekte haben, und da hilft auch dann der Zukauf dann vom nächsten Objekt, da werden wir wahrscheinlich auch in der Größenordnung weiterhin liegen können.
Thema Nachhaltigkeit. Wie werden denn entsprechende Konzepte berücksichtigt? Wie fließt das ein in die Immobilieninvestitionen?
Ein ganz wichtiges Thema, also für uns als Haus eben auch insgesamt und auch ein Thema, was wir eigentlich in all unseren Produkten, soweit es geht, bei den Älteren und bei den Neuen auf alle Fälle nicht nur berücksichtigen, sondern sehr stark mit ins Fondskonzept mit einbauen. Wir haben vielleicht nachrichtlich auf der institutionellen Seite auch nach unserem Kenntnisstand jetzt den ersten europäischen Impact Property Fund, also Impact Immobilienfonds für Institutionelle an den Start gebracht Ende letzten Jahres, wo eben die Kriterien auch auf der ESG-Seite nicht nur definiert sind als Absichtserklärungen, sondern wo man dann eben auch in der Fonddokumentation sehr deutliche Kriterien drin hat, die der Fonds eben auch erfüllen soll, Schrägstrich muss. Ja, also da geht es in dem Fall sehr konkret darum, wie man die CO2-Reduktion in dem Portfolio über die Zeit optimiert. Mhm. Für den Maxstone heißt es, der ist jetzt erstmal als in Anführungsstrichen normaler Publikumsfonds rein technisch aufgelegt. Mhm. Wir werden aber auch durch die Erfahrung, die wir in den anderen Portfolios machen und die wir als Haus eben, wir entwickeln da immer weiter die Konzepte, das so einbringen, dass es eben nicht nur ein nice to have ist, sondern dass es eben auch Bestandteil der Fondsstrategie sowieso schon ist, ja, aber auch in der Fonddokumentation sich das entsprechend wiederfindet.
Das heißt konkret mit dem Mieter, es erfordert eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit den Mietern. Also
genau.
Zur Erfassung der Daten oder wie kristallisiert sich das?
Es geht bei der Erfassung der Daten los, wobei da gibt es mittlerweile auch sehr gute technische Lösungen, also Stichwort Smart Metering, also dass sie eben digitale Zähler haben, die sie auch gar nicht mehr persönlich ablesen müssen, sondern eben über das Internet letzten Endes abrufen können. Mhm. Es geht aber richtig, wie Sie sagen, auch in der, und die Mieter sind da sehr offen für sowas, das ist unsere Erfahrung, ja. Dass man sagt, hier den Energieverbrauch stelle ich um auf nachhaltige Energien, ja. Angefangen bei grünem Strom oder Biogas bis hin über andere Maßnahmen. Mülltrennung ist was, was sie dann auch zum Teil vertraglich vereinbaren müssen, dass halt der Mieter auch sich selber verpflichtet, den Müll entsprechend zu trennen, aber sie müssen natürlich die Vorrichtung dazu entsprechend schaffen. Aber all das ist möglich und ist auch kein Thema mehr, wo es zwischen Mieter und Vermieter große Kontroversen gibt, ja, sondern geht es bloß darum, wie können wir es möglichst optimal umsetzen. Ja. Das sind Themen, also diese Bandbreite ESG, Environmental, also Umwelt, da reden wir gerade davon, dann sozial, auch ein ganz wichtiger Punkt und zum Schluss Governance, also dass es eben auch im Interesse der Anleger und der anderen Stakeholder, da gehören natürlich auch die Mieter zum Beispiel dazu, möglichst optimal umgesetzt wird. Und an all diesen Punkten haben wir sehr konkrete Maßnahmen, die wir da entsprechend umsetzen.
Mhm. Wunderbar, das hört sich auch sehr gut an. Ich glaube, wir haben jetzt so alle Bereiche sehr gut erfasst, auch die Zielsetzung des Maxstone. Es ist natürlich noch ein kleiner Fonds, das Volumen ist aktuell bei wie vielen Millionen?
Knapp 25 Millionen.
So, also das heißt, da geht es jetzt mal in der nächsten Stufe darum, dieses Volumen entsprechend durch Zuflüsse zu steigern. Mit dem ersten Objekt, wo man ja vermeintlich meint, ja, ist ja ein Hotel, ist ja negativ, sehen Sie es überhaupt nicht so. Sie sagen, okay, gut, mit dem Mieter sind sehr gute Vereinbarungen getroffen. Also von daher, die Hausaufgaben erledigt, die Mieten fließen entsprechend. Ja, und es geht jetzt zunächst mal hier auch dann in die Steuerungen an die Nutzungsarten dann rein zu investieren im laufenden Jahr. Also von daher, das hört sich alles sehr gut an. Ich wünsche Ihnen hier auch im Zuge jetzt der oder im Sinne der Rendite 2-3% ist ja auch, sagen wir, über der Peer Group auch entsprechend positiv und wünsche Ihnen dafür alles Gute.
Vielen Dank. Sehr gerne.
So, jetzt sind wir wieder live. Herr Justes, ich darf Sie nochmal herzlich in Ihrem Homeoffice in Frankfurt begrüßen.
Ja, grüße Sie auch. Hallo, Herr Schmidt.
Wunderbar, das hat schon mal geklappt. Gut, jetzt habe ich hier eine erste Frage, die geht nochmal auf dieses Thema Nachhaltigkeit ein, das zwar Herr Thomas im Video schon ausgeführt hat, aber es steht ja auch im Titel mit drinnen. Und hier nochmal die Frage, was heißt denn das jetzt ganz, ganz konkret für den Maxstone Fund?
Ja, wichtige und spannende Frage. Das ist ja das, was wir immer hören. Wir haben ja auch Umfragen gemacht mit unserer Schwestergesellschaft, die auch Vertriebspartner gefragt hat, was ist denn für euch im nächsten Jahr, was sind denn da die wichtigen Themen? Und das Ergebnis der Umfrage war ganz klar und eindeutig Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. Wir sind aktuell konkretes auf den Fonds bezogen. Der Klaus Thomas hat ja schon ausgeführt, was das bei uns in der Gruppe auch heißt, dass wir wie nachhaltig wir aufgestellt sind, was wir tun. Konkret für den Fonds heißt es, wir werden ein ESG-Fonds werden. Sie wissen ja, es gibt in Zukunft drei Kategorien. Einmal die Impact-Fonds, die ESG-Fonds und alle anderen sonstigen Fonds. Der Max Stone wird also ein ESG-Fonds werden. Wir sind aktuell dabei, die Strategie, die wir auch in Frankreich entwickelt haben, für andere Publikumsfonds entsprechend auch hier für den Max Stone zu implementieren. Das wird 2021 auf jeden Fall abgeschlossen sein. Und wir sind dabei, in den nächsten Monaten die Unterlagen fertig zu machen, Prospekte anzupassen und so weiter, Genehmigungen einzuholen, sodass wir dann auch damit offensiv an den Markt gehen können. Genau. Es wird so sein, dass ESG, wir werden nicht einen Best-in-Class-Ansatz haben, wir werden also nicht die besten grünen Gebäude der Welt kaufen, sondern wir werden uns schon genau anschauen, welche Gebäude haben denn auch Potenzial, dass man sie in Richtung ESG weiterentwickeln kann. Wie genau die Details dazu aussehen, da dürfen Sie gespannt sein und da werden wir im Laufe des Jahres auch mehr dazu erzählen, wie wir genau da vorgehen.
Gut, vielen Dank. Nächste Frage. Es wurde zwar auch kurz gestreift in einem Interview, aber wann wird denn die Hotelimmobilie wieder konkret geöffnet? Wann rechnen Sie damit? Herr Thomas hatte ja
Geschlossen
mal
wurde
Frühsommer erwähnt.
sie im Mitte Dezember, dann wurde überlegt, sie im Februar wieder aufzumachen. Das hat sich jetzt verzogen. Aktuell sind die Planungen, dass Ende März wieder geöffnet wird. Wir wissen schon, dass wir haben schon die ersten Buchungen. Wir wissen, dass eine Filmcrew sich zum Beispiel einquartieren möchte und dafür hohe Auslastungen sorgen wird. Das hängt aber Corona-bedingt, hängt das noch in der Luft. Das müssen wir einfach schauen. Wichtig ist für die Investoren, für unsere Anleger, dass die Mietzahlungen, die in den Fonds fließen, die sind unabhängig von den Belegungszahlen des Hotels. Also unabhängig davon, ob das Hotel geöffnet oder geschlossen ist, bekommen wir regelmäßig für den Max Stone auch die Mietzahlung. Und das zeigt sich auch an der Performance der letzten Wochen und Monate, die einfach sehr, sehr konstant immer wieder Schrittchen für Schrittchen nach oben geht, so wie man sich das von einem offenen Immobilienfonds auch wünscht.
Gut, das heißt, da sehen Sie jetzt auch sozusagen, wenn man jetzt mal den Teufel an die Wand malt, für das Gesamtjahr kein Problem.
Nein, im Gegenteil. Das Hotel, und das haben wir ja auch, Herr Thomas hat es ja auch gesagt, wir haben offenen Auges zugegriffen, wir haben umfangreiche Sicherheiten, wir wissen um die finanzielle Bonität auch des Betreibers. Und es ist einfach auch so, dass die Zeit des Lockdowns und der Schließung des Hotels wird genutzt, wirklich um zum einen für ein Rebranding der Marke Bold, aber auch für Renovierungs- Sanierungsmaßnahmen in dem Hotel. Es wird investiert in Digitalisierung. Also da passiert wahnsinnig viel, um einfach dann noch stärker aus der Krise wieder rauszukommen, als man vorher ohnehin schon da stand. Also da kann man echt gespannt sein und wir freuen uns als Investoren, freuen wir uns auch darauf.
Danke sehr. Da schließt sich die Frage an, ja, was ist denn aus Ihrer Einschätzung heraus dann der künftige Nutzenmix, also sprich Langzeitmietung, Business oder Tourismus im Zusammenhang mit dem Bolt Hotel?
Ja, das ist auch ein spannendes Thema und das haben wir uns im Vorfeld auch genau angeschaut. Das Hotel an sich besticht durch eine hervorragende Lage. Und hervorragende Lage sowohl für Geschäftsreisende als aber auch für Touristen.
Können Sie
Wenn man
das
sich
nochmal
anschaut, da ist
konkret sagen, wo das genau ist?
Ja, das Hotel befindet sich in München-Giesing, in 8 Minuten Laufentfernung von der S- und U-Bahn-Station München-Giesing entfernt, direkt am mittleren Ring gelegen. Das bedeutet, dass man in 9 Minuten am Hauptbahnhof ist, egal ob man als Tourist oder als Geschäftsreisender unterwegs ist. Und in 15 Minuten ist man aber auch an der Messe in München. Das ist genau die U-Bahn-Linie mittendrin zwischen den beiden Stationen. Das macht es natürlich sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite über den mittleren Ring ist man auch sehr schnell auf der A95 oder auf der A8 Richtung Süden, Richtung Berge, also auch für was den Tourismus angeht. München ist ja eh der Standort, also wirtschaftlich sehr, sehr stark mit großen Unternehmen wie ProSieben, BMW, Allianz, Münchner Rück und so weiter. Aber auch im direkten Umfeld vom Hotel sind viele Unternehmen angesiedelt, sodass wir einen recht ausgewogenen Mix haben mit ein bisschen Schwerpunkt auf Geschäftsreisenden, was die Auslastung des Hotels angeht. Was die Übernachtungszahlen an sich angeht, ist es so, dass wir, dass 50% der Gäste ungefähr bleiben eine Nacht. Dann haben wir diejenigen, die Familien oft am Wochenende, die zwei Nächte bleiben. Und die nutzen gerne auch die Küchenecken, die wir haben in den einzelnen Zimmern. Also die sind ausgestattet mit so Kitchenettes, dass man nicht immer essen gehen muss, dass man sich selber auch versorgen kann. Und das kommt auch den Langzeitgästen zugute, die also drei Nächte oder länger bleiben, oftmals auch einen ganzen Monat bleiben in dem Hotel, dass man sich da selber versorgen kann. Also die Langzeitgäste machen ungefähr 25% aus und das ist natürlich in Zeiten, in denen das Hotel geöffnet hat, auch eine gute Einnahmequelle.
Okay, das klingt interessant. Wenn denn jetzt alle Stricke reißen, ja, dann, das wurde ja auch kurz schon im Video angesprochen, könnte das Hotel quasi auch umgewidmet werden, Stichwort Wohnapartments.
Ja, also das ist ein Punkt, das ist so ein sogenanntes Worst-Case-Szenario, was wir uns auch im Rahmen der Durchleuchtung oder als wir die Transaktion getätigt haben, im Rahmen der Due Diligence uns angeschaut haben und haben gesagt, okay, was passiert denn, wenn wirklich alle Stricken reißen, wovon wir explizit wirklich nicht ausgehen, was könnten wir denn dann machen? Und da ist es so, dass wir zum einen Zeit haben, etwas zu machen. Wir haben in dem Mietvertrag eine 12-Monats-Kaution hinterlegt. Das bedeutet, wir haben 12 Monate Zeit, in denen wir immer noch die Mietzahlung bekommen, um etwas Neues zu machen. Und was könnten wir konkret machen? Das Gebäude wurde 2013 gebaut und damals wurde es als Bürogebäude konzipiert. Und der Betreiber hat sich dann dazu entschlossen, das als Hotel umzufunktionieren. Es wäre aber auch überhaupt kein Problem, wenn ein Hotel irgendwann mal nicht mehr funktionieren sollte, daraus ein Büro zu machen oder Wohneinheiten, Küchengelegenheiten sind eh schon vorhanden, habe ich ja erwähnt, oder ein Mix daraus. Und das hat uns auch nochmal als Sicherheitsnetz, als Auffangboden wirklich auch gefallen, dass wirklich im schlimmsten aller Fälle, man wirklich dieses Hotel, dieses Gebäude weiter nutzen kann. Ja.
Gut, das klingt interessant und wie ich weiß, bin ja hier aus München. Mhm. Nachfrage nach Wohnapartments ist auf jeden Fall gegeben.
Ja, und wenn man sich auch den Kaufpreis anschaut des Hotels und wenn man sich mal die Quadratmeterpreise für Wohneinheiten in München anschaut, da weiß man, dass man da wirklich viele Möglichkeiten hat und auch dass Investoren davon wirklich auch langfristig profitieren sollten. Also das ist wirklich eine spannende Geschichte.
Können Sie da noch ein bisschen konkreter drauf eingehen, weil Sie jetzt gesagt haben, Einkaufspreis pro Quadratmeter?
Ja, nee, möchte ich an der Stelle konkreter nicht eingehen, aber wir haben uns das schon auch im Rahmen der Due Diligence genau angeschaut und uns auch Gedanken gemacht, was wäre, wenn. Und da sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
Gut. Was stehen denn als nächstes für konkrete Käufe an?
Aktuell ist es so, dass wir Gelder von Investoren einsammeln für die nächsten Käufe oder den nächsten Kauf. Wir haben es ja schon im Video gesehen, es wird Hotel haben wir bereits gekauft. Der große Bogen, die große Story für den Fonds sind ja die Megatrends, die sich aufteilen auf die verschiedensten Bereiche. Und wir sind ja in der Lage, in 6 Nutzungsarten zu investieren. Und dadurch, dass wir jetzt schon ein Hotel haben, wird also der nächste Kauf kein Hotel sein und es wird auch nicht in Deutschland sein, weil wir einen europäischen Fonds haben. Es wird also etwas außerhalb Deutschlands sein. Wir haben eine gut gefüllte Pipeline. Wir müssen aber jetzt erstmal gucken, dass wir wirklich auch Gelder einsammeln und dann schauen wir uns dann, für die Planung ist zweites Halbjahr, und dann schauen wir uns wirklich an, welchen nächsten Schritt wir gehen. Wichtig ist einfach, dass das Gebäude, was wir kaufen, dass es sowohl zu der Nachhaltigkeitsstrategie passt, aber auch zu der Strategie der Megatrends, dass wir also auch in 10, 15 Jahren immer noch ein werthaltiges Gebäude haben, bei dem wir auch Nachvermietungsrisiken minimieren können. Das ist da sehr, sehr wichtig.
Da vielleicht noch ergänzend von mir eine Frage, wenn Sie jetzt ein sehr interessantes Objekt haben, aber noch nicht ausreichend neue Mittel eingeworben, können Sie dann auch eine Zwischenfinanzierung über Kreditaufnahme darstellen, um zuschlagen zu können? Oder ist das aus?
Wir haben natürlich die Möglichkeit, auch Fremdkapital mit einzusetzen. Wir haben aus der Gruppe heraus haben wir auch Startkapital für den Fonds zur Verfügung gestellt bekommen, sodass wir hier auf jeden Fall in einem gewissen Maße auch Liquiditätsmittel haben, um flexibel agieren zu können. Aber ich betone es auch nochmal, andere arbeiten mit Cash-Stop- oder Cash-Call-Strategien oder mit Kontingenten. Und da haben wir uns bewusst hier bei dem Fonds dazu entschieden, das nicht zu tun, sondern den Fonds wirklich für Investoren auch verlässlich geöffnet zu haben, um den Fonds sukzessive aufbauen zu können.
Gut, aber das heißt letztendlich, Opportunitäten können Sie wahrnehmen.
Ja.
Gut. Dann bedanke ich mich nochmal herzlich für Ihre Ausführungen.
Sehr gerne.
Herr Justus. Ja, ich möchte mich auch gleichzeitig bei den Teilnehmern bedanken. Lassen Sie mich nochmal auf Folgendes hinweisen. Sie finden das Video, den Podcast, den wir jetzt auch gerade über diese Session hier aufzeichnen und die mediale Begleitung, als auch die Präsentation im Partnercenter von BNP Paribas Real Estate Investment Management. Sind Sie nicht irritiert? Sie finden auch das Partnercenter von BNP Paribas